Ein Haus voller Leben. Was für ein schöner Augenblick, uns auch in dieser wunderschönen Konstellation an ganz verschiedenen Menschen zu sehen, die hier zusammen versammelt sind. Was für ein herrlicher Anblick und ganz besondere Freude, wenn du heute zum ersten Mal oder noch gar nicht so oft da warst und heute mit uns Gottesdienst feierst. Was für ein Geschenk, dass du uns damit machst. Richtig cool und herzlich willkommen in der FEG Lörrach. Eine Predigt zu Rassismus. Ja, Prost Mahlzeit. Wo fängt man denn da an? Vielleicht mit mir persönlich. Ich fange mal mit mir persönlich an. Ich könnte ein Statement mitbringen, dass ich der Überzeugung bin, dass alle Menschen gleich wertvoll sind. Ich hätte es euch auch schriftlich mitbringen können und ich hätte euch auch irgendwo auslegen können, dass ihr noch alle unterschreibt. Ein Statement, alle Menschen sind gleich wertvoll. Theologisch ist das völlig klar, von meiner Überzeugung völlig klar. Und das einfach mitzubringen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass doch mein Herz manchmal schneller reagiert als mein Bekenntnis und als mein Statement. Ich merke das ganz besonders, wenn ich Menschen begegne, die anders sind als ich. Wenn ich ihnen begegne und merke, oh, die sind irgendwie aus einer anderen Kultur oder sie sprechen andere Sprache, haben einen anderen Akzent oder sie sind irgendwie reich oder arm oder auf jeden Fall ein bisschen anders als ich. Und ich merke direkt, wenn ich spüre, Menschen sind anders, man fühlt sich direkt irgendwie so ein bisschen distanziert. Man fühlt sich so ein bisschen ferner als vielleicht davor. Und im nächsten Moment merkt man, die Person ist anders. Wie ordne ich die denn jetzt ein? In welche Schublade packe ich sie denn rein? Wie gehe ich jetzt mit dieser Person überhaupt um? Und merke, dass das irgendwie ganz automatisch irgendwie in mir passiert. Und dann denke, die Person ist aus der Kultur, deswegen verhält die sich bestimmt so und deswegen verhalte ich mich jetzt auch so. Und so weiter. Und spannend ist ja zu entdecken, wie verändert das denn mein Verhalten? Was macht das denn mit mir, wenn ich solche Situationen habe? Zum Beispiel, man stellt sich vor, man ist vorm Supermarkt. Und vorm Supermarkt spricht einen eine Person an. Wie schnell checkt man dann irgendwie ab, okay, wie sieht die Person irgendwie aus? Wie gibt die sich so? Und was macht das mit mir, wie ich jetzt mit der Person unterhalte? Denke ich so direkt, auf diese Person habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust oder da versuche ich so schnell wie möglich aus dieser Situation zu flüchten. Die Konversation kann ich mir sparen. Oder löst das in mir aus, diese Person, zu der bin ich jetzt besonders höflich und zuvorkommend und zeigt meine schöne christliche Seite. Was macht das mit mir, wenn ich da Menschen einordne? Oder ich bin in der Bahn unterwegs und ich suche mir einen Platz. Wie fern ist das ein Faktor, das im Blick zu haben, hey, neben wem sitze ich denn da eigentlich? Und wie schätze ich denn die Person ein? Ist die irgendwie gefährlich oder riecht die vielleicht komisch oder versuche ich der zu vermeiden oder was auch immer. Und was macht das mit mir, wenn ich dann meinen Platz suche? Immer wieder meldet sich da so eine kleine Stimme in mir. Die ist gar nicht laut und die ist auch nicht bewusst und auch nicht gewollt, aber die ist dann trotzdem da. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt dieser Überzeugung bin, dass alle Menschen gleich wertvoll sind, wie kann es dann sein, dass ich dann doch innerlich Unterschiede mache zwischen Menschen. Unterschiede, die eigentlich auf Vorurteilen beruhen, auf Schubladen, in die ich die Leute reingesteckt habe oder wo ich ganz versucht habe, schnell mit den ersten Eindrücken die Leute irgendwie einzuordnen. Und darauf beruhen diese Unterschiede, die ich da so wahrnehme. Ich finde es mega unangenehm, diese Unterschiede in sich selber wahrzunehmen und vielleicht noch unbequemer und unangenehmer, die auf der Bühne zu thematisieren. Aber vielleicht beginnt hier genau hier ein wichtiger Prozess. Nicht bei dem, was wir bekennen und wo wir ein Statement machen, sondern bei dem, was wir in unserem Herzen spüren, was wir in unserem Herzen fühlen. Und vermutlich bin ich damit auch nicht ganz allein. Vermutlich können wir heute Morgen auch so eine Selbsthilfegruppe aufmachen und sind heute so zusammen unterwegs, dass wir das auch irgendwie kennen. Weil schlussendlich leben wir alle in einer Welt voller Bewertung. Algorithmen bewerten uns. Schulsysteme bewerten uns, Arbeitsmärkte und Arbeitgeber bewerten uns, soziale Medien sortieren unsere Sichtbarkeit nach Relevanz und trotzdem sagen wir ja, alle Menschen sind gleich, aber wir leben eben in einem System von permanenter Abstufung und ich glaube, wir können uns dem nicht entziehen. Ich glaube, diese Logik, die macht was mit uns und die sickert auch in unser Denken ein. Wir haben auch gelernt, uns zu vergleichen, zu kategorisieren, uns zuzuordnen. Manchmal völlig offensichtlich, aber manchmal auch unterbewusst. Wir lachen über bestimmte Witze, über manche nicht. Wir fühlen uns bei manchen Menschen sofort zu Hause und bei anderen überhaupt nicht. Wir sprechen von uns und von denen. Wir reden heute auch über Rassismus. Und Rassismus ist ja der Gedanke, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder äußerer Merkmale, die sie haben, dass wir die ja in Schubladen packen und die irgendwie bewerten. Und diesen Schubladen auch irgendwie einen unterschiedlichen Wert geben. Und sagen, die eine Schublade ist besser und das ist ja fortschrittlicher und das ist ja ein bisschen rückständiger und die ist ja eh besser und die gefällt mir besser und mit der komme ich besser klar. Rassismus beginnt aber auch da, wo wir Menschen die Individualität absprechen. Wenn wir sagen, dass bestimmte Charaktereigenschaften quasi einfach nur da sind, weil Menschen aus einer bestimmten Region kommen, bestimmten Religion haben oder aus einer bestimmten Kultur zugeschrieben werden. Und dann versucht man das irgendwie zuzuordnen und den Charaktereigenschaften zu geben. Und dann sagt man vielleicht, ja, die eine Kultur, ah, die sind da schon ein bisschen überheblich so. Also im Gegensatz zu uns bodenständigen Deutschen. Oder die anderen, die sind ja irgendwie so unordentlich. Und ja, die, wenn du da herkommst, da kommst du ja meistens eigentlich zu spät. Also wenn ich mit dir einen Termin ausmache, dann rechne ich schon eigentlich damit, dass du zu spät kommst. Aber es macht ja nichts, das ist ja deine Kultur. Manche haben nie gelernt, richtig zu arbeiten. Oder manche sind dann die Paschas, mit denen man so begegnet. Rassismus ist Teil unseres Zusammenlebens, Teil unserer Gesellschaft. Rassismus findet in unserer Mitte statt. In unserem Land erleben Menschen rassistische Diskriminierung, Beleidigung, Bedrohung. Sie erleben konkret Schmerz, Leid und Erniedrigung. Und das kann doch für uns als Kirche nicht akzeptabel sein. Wenn wir uns die Liebe auf die Fahne geschrieben habe, dann kann das doch nicht akzeptabel für uns sein. Wir könnten das jetzt politisch aufziehen und schauen, wo wir Strukturen haben, die Rassismus fördern und begünstigen, wäre sicherlich auch lohnenswert. Ich möchte aber woanders anfangen. Ich möchte bei mir anfangen. Und euch nehme ich mit rein. Also fangen wir bei uns an. Vielleicht denkst du jetzt so, also ich bin ja kein Rassist und ich bin ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe da einen bei mir im Dorf, also das ist ein richtiger Rassist. Also der, was der immer über Ausländer sagt und so, das geht ja gar nicht. Aber so schlimm bin ich ja irgendwie nicht. Es gibt ja immer andere, die sind noch schlimmer. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen Ausländer. Aber ich denke, wir sind Teil davon. Und vielleicht geht es ja gar nicht so um das Strukturelle und das Offensichtliche, was sicherlich auch wichtig ist, sondern vielleicht auch ein bisschen kleiner. Wie bei mir diese Stimme, kleine Stimme im Herzen, die ich so gespürt habe. Denn ich denke, es fängt oft bei uns im Herzen an. Und oft ist es auch ein richtiger Kampf in unserem Herzen. Und oft wird gekämpft um unser Herz. Und bei allen Kämpfen um unser Herz gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Denn Gott kämpft auch um unser Herz. Und er kann kämpfen. Wir reden über Gott, der uns liebt und der uns annimmt. So wie wir sind. Aber Gott sei Dank, dass wir auch nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern Gott auch noch was anderes für uns bereit hat. Und ganz besonders hat Gott unser Herz im Blick. Es ist ihm ein Herzensanliegen. Er weiß, wie zentral unser Herz im Leben ist und wie es unser Fühlen und unser Verhalten bestimmt, Tag für Tag. Er kennt alle unsere Abgründe und alle Dunkelheit in unserem Herzen. Nach so ein paar tausend Jahren Menschheitsgeschichte überrascht ihn da nicht mal viel. Und diese Abgründe und diese Dunkelheit, die sollen aber nicht so bleiben. Die sind nicht einfach irgendwie okay. Er hat Veränderung für unser Herz bereit. Er sagt sogar, wenn wir uns ihm anvertrauen, an ihn glauben, dann gibt er uns ein neues Herz. Das ist ein Geschenk, das er uns macht. Ein Versprechen. Ein Herz, das seinem Herzen ähnlich ist. Ein Herz, das in der Lage ist, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen. Wow. Nach diesem Herzen wollen wir uns doch ausstrecken. Nach diesem Herzen strecken wir uns aus. Und ich glaube, vielleicht ist dieser Gottesdienst doch eine Gelegenheit, die wir nutzen sollten. Eine Gelegenheit, dass Gott uns Erkenntnis über die Tiefen in unserem Herzen schenkt, aber dass er uns auch Veränderung schenkt und dass er uns Liebe schenkt. Was für eine Chance, die wir nutzen dürfen. Ein Schritt der Veränderung ist Erkenntnis. Und für Erkenntnis braucht es Klarheit und Wahrheit. Die Bibel als Gottes Wort ist uns eine kostbare Quelle für Gottes Perspektive aufs Leben. Da entdecken wir, was Gott über verschiedene Themen denkt, was er über uns Menschen denkt, was er über diese ganze Welt denkt, was er für einen Plan hat mit dieser Welt. und es lohnt sich, danach zu forschen. Die Frage ist ja, was sagt Gott über den Wert eines Menschen? Und ich glaube, genau da müssen wir zurück zum Anfang. Nicht zum Anfang unserer Kultur, die uns geprägt hat, sondern zu Gottes Wort und dem Anfang von Gottes Geschichte mit dem Menschen. Wir sehen von Anfang an, dass Würde Gottes Idee ist. Die Bibel startet mit einer wundervollen Erzählung davon, wie Gott diese Welt in all seiner Kreativität und Schönheit schafft und so eine Freude dran hat. Und Teil dieses freudevollen Schöpfungsprozesses ist es auch, dass er sich was mit den Menschen denkt. Und er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Alle Menschen als Ebenbilder Gottes. Alle Menschen gleich vor Gott. Der Mensch als Gegenüber von Gott. Was für eine Ehre, was für eine Wertschätzung, die Gott hier in den Menschen legt. Und die Tiefe, die in dieser Glaubensaussage liegt, da bin ich immer noch dran, das zu begreifen und zu ergründen, was eigentlich damit gemeint ist. Schlussendlich ist es eine revolutionäre Aussage. In der Zeit vom alten Orient war das jetzt nicht unüblich. Aber vor allem Könige haben das über sich selber gesagt. Um ihre Autorität zu unterstreichen, haben sie gesagt, ah, Leute, ich weiß, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, ich bin ein bisschen anders. Das liegt daran, ich bin Sohn von diesem Gott und der gehört eigentlich zu mir. Ich bin auch Teil von dieser Gottesfamilie, falls ihr euch gefragt habt, warum ich so ein guter König bin. Es war ein übliches Art und Weise, ihre Autorität zu unterstreichen und sich göttlicher zu machen. Die Bibel ist aber ganz anders. Die Bibel spricht eine andere Sprache, dass eben nicht nur Könige, nicht nur Mächtige und Eliten, nicht nur, ja, sondern jeder Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist. Jeder Mensch. Und eben spannenderweise nicht, weil er besonders ein guter König ist oder besonders reich ist oder ein erfolgreicher Geschäftsmann. Nicht, weil er etwas leistet. Nicht, weil er moralisch perfekt ist. Nicht, weil er zur richtigen Gruppe gehört, sondern einfach nur, weil Gott ihn geschaffen hat. Wir sehen, die Würde ist keine menschliche Erfindung. Die Würde ist nichts, was wir uns selber einreden müssen oder uns ganz oft zusprechen müssen, bis es Realität wird. Die Würde ist eine göttliche Festsetzung. Gott hat uns so geschaffen und Gott hat so bestimmt. Diese Verse der Gottes Ebenbildlichkeit haben auch die Menschen im alten Israel geprägt und begleitet auf ihrem Weg. Sie haben selber erlebt, dass sie unter der Macht der Babylonier geraten, gegen die sie einen Krieg führen und den auch leider dann verlieren. Und das für sie bedeutet, dass sie nicht nur schreckliche Kriegszustände in ihrem Land erleben dürfen, sondern ganz viele Leute getötet werden, ganz viele Leute aus ihrer Heimat verschleppt werden. Sie erleben, dass Menschen zum Spielball der Macht wird und ein Menschenleben nichts mehr wert ist. Damit sind sie konfrontiert. Und wie furchtbar das ist, können wir uns das schrecklicherweise auch gerade raussuchen, wo wir das finden. Ob wir das in der Ukraine sehen, in Iran, im Sudan. Was ist denn ein Menschenleben noch wert? Was ist ein Menschenleben noch wert in unserer Welt? Und haben wir da auch einen unterschiedlichen Wert? Was löst das vielleicht auch Unterschiedliches in uns aus, wenn wir hören, dass ein Mensch getötet ist oder getötet wurde? Ob das in der Schweiz ist, in Lörrach, in Israel, im Iran, in Afrika. Löst das unterschiedliche Sachen in uns aus? Und ist das nicht auch Rassismus, eine Art von Rassismus, wenn wir das unterschiedliche das Leben da werten? Der Mensch als Gottes Ebenbild. Das hat damals schon die Menschen gestärkt. Es hat ihnen eine unveränderliche Würde zugesprochen. Trotz und in allem Leid, alles, was sie da erleben müssen. Sie wussten, ihre Würde kann ihnen nicht genommen werden. Sie ist fest. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Spur, die dieser theologische Gedanke, den wir gerade bewegen, gezogen hat, ja, reicht bis heute und prägt auch unsere Gesellschaft heute sehr grundlegend. Als die Bundesrepublik Deutschland neu gegründet wurde, mit einem neuen Grundgesetz, gerade nach den Erfahrungen vom Holocaust und Nationalsozialismus, steht an erster Stelle, in Verantwortung vor Gott und den Menschen geben wir uns diese Verfassung. Und der erste Artikel die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sollte ein Statement sein. Das sollte ein deutlicher Bruch sein mit dieser Menschenverachtung vom deutschen Faschismus. Der Bruch mit dem tief verwurzelten Antisemitismus und Rassismus, der sich durch unsere ganze deutsche Gesellschaft gezogen hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sollte das Fundament eines neuen Miteinanders sein, weil Gott uns zu seinem Bild geschaffen hat. Stark. Ein starkes Fundament für ein neues Miteinander. Und auch eine andere bemerkenswerte Sache, wenn wir in der Geschichte weitergehen, erleben wir, dass ja das nicht alles so schön und harmonisch bleibt, sondern der Mensch in seiner Freiheit sich abwendet von Gott, ungehorsam ist und das Vertrauen gegenüber Gott missbraucht. Wir sehen, dass da moralisches Versagen, Ungehorsam da ist und die Bibel eben beschreibt, wie Sünde diese Beziehung zu Gott beschädigt. Wir sehen aber gleichzeitig, nachdem das passiert ist, in Kapitel 9, wo schon die Geschichte von der Sintflut und von Noah kommt, dass er das nochmal bestätigt. Wieder in Kapitel 9 sagt es, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Wir sehen also, die Sünde beschädigt die Beziehung, aber sie löscht die Würde nicht aus und verändert die Würde nicht. Das wirft auch eine neue Frage für uns auf. Was, wenn Menschen scheitern? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie gehen wir mit den Menschen um, die uns am nächsten sind, die uns enttäuschen, die an uns gescheitert sind? Wie behandeln wir sie? Oder wie gehen wir mit Straftätern um? Demütigen und entwürdigen wir sie? Oder wie können sie ihre Würde behalten und auch so behandelt werden? Menschen, die böse Dinge getan haben, ist es eine Rechtfertigung, sie zu töten? Haben sie nicht verdient, weil sie böse waren? Oder reicht es heute schon, zu einem Volk zu gehören, das von einem bösen Diktator oder einer Regierung beherrscht wird, um selbst in die böse Schublade reinzukommen? Und wir schnell sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind böse. Es ist doch die Überzeugung, dass jeder Mensch, dem du begegnest, der trägt Gottes Handschrift. Das macht ihn würdevoll. Das macht ihn liebenswürdig. Ausnahmslos. Jeder. Wirklich jeder. Dieses Statement, das schon ganz am Anfang in der Bibel klar wird, führt sich fort in der Geschichte von Gott mit dem Menschen und findet einen Höhepunkt in Jesus Christus selbst. In Jesus Christus selbst spricht Gott sein radikalstes Ja zum Menschen. Wir lesen im Anfang des Johannesevangeliums, das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Mit Wort ist Jesus gemeint, weil Jesus ja wie so eine Botschaft ist, die Gott an die Menschen spricht. Und Gott wird Mensch. Und er wird es nicht in einem Palast, nicht mit der als Elite, sondern verletzlich, angreifbar und sterblich. Dass Jesus Mensch wird, ist Gottes unüberhörbares Ja zur Menschheit. Und in 2 Wochen feiern wir da ein weiteres kleines Highlight, dass wir feiern, dass Jesus selbst konsequent geblieben ist, in seiner Mission für die Menschen da zu sein und sich zu den Menschen aufzumachen. Er bleibt sich treu in seiner Mission und seinem Auftrag, bleibt er treu bis ans Kreuz. Und was das Kreuz bedeutet, was das mit uns zu tun hat, das dürfen wir in 2 Wochen an Ostern neu entdecken. Aber eins ist klar, wenn wir über Jesus am Kreuz reden, wenn Jesus stirbt, dann stirbt er nicht für eine Ethnie, für ein Volk, nicht für eine Kultur. Er stirbt nicht für eine bestimmte soziale Schicht. Er stirbt für die Welt. Mit Jesus am Kreuz eröffnet sich auch eine ganz neue Perspektive. Ein ganz neues Kapitel von dem, was Gott mit dieser Menschheit vorhat und welches Ziel er mit ihnen hat. Paulus bringt das später mal folgendermaßen zum Ausdruck. Er sagt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Jesus Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Da wird was sichtbar. Von Gottes Vision, mit dem Menschen. Es passiert was Neues. Der Unterschied, und das ist ja auch wieder revolutionär, was hier passiert, weil das überhaupt nicht die gesellschaftliche Normalzustand irgendwie Ausdruck bringt. Also hier kein Unterschied zwischen den verschiedenen Sachen, also kein Unterschied zwischen Sklaven und freien Menschen, hat man in der damaligen Welt auf jeden Fall nicht gesehen. Das war ein großer Unterschied. Der Mann zwischen Mann und Frau, zwischen Griechen und Juden, ein großer gesellschaftlicher Unterschied, der sich da aufgetan hat. Aber hier wird deutlich, dass es eben nicht darum geht, dass keine Unterschiede mehr da sind. Also nur weil sie jetzt an Jesus geglaubt haben, hieß das nicht plötzlich, dass man nicht mehr erkannt hat, ob sie jetzt Mann oder Frau sind. Sondern klar wird, dass der Wert einen Unterschied macht. Diese Unterschiede definieren keinen anderen Wert. Und das ist das Entscheidende. Und das ist die neue Art von Gemeinschaft. Das ist revolutionär. Und diese Brücke wird eigentlich weitergeschlagen. Paulus spricht da auch nochmal im Epheserbrief drüber. Da sagt er, dass ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Das hört sich jetzt nach einem schönen geistlichen Bild an. Zur Zeit von Paulus war aber das gar nicht so metaphorisch, sondern in der Tempel, der Ort, wo Gott angebetet wurde, gab es eine reale Abgrenzung, gab es eine Mauer, die Juden und Nichtjuden getrennt hat. Und Nichtjuden konnten nicht weiter ins Innere vordringen. Da war eine Grenze, da war eine Mauer. Paulus sagt hier aber ganz klar, diese Wand existiert geistlich nicht mehr. Jesus selbst hat sie kraftvoll, leidenschaftlich und hingebungsvoll eingerissen und mit seinem Tod am Kreuz sogar teuer bezahlt. Die Mauer ist eingerissen. Bauen wir sie wieder auf? Rassismus zieht neue Grenzen und baut neue Mauern. Bauen wir wieder mit, wenn diese Mauer, die Jesus eingerissen hat, wieder aufgebaut wird? Sind wir da mit dabei? Manchmal vielleicht auch ganz fromm, manchmal ganz leise, manchmal ganz unbewusst. Vielleicht gar nicht in aggressiven Worten, aber vielleicht mit einer inneren Distanz. Vielleicht mit einem harten, unveränderten Herz. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist nicht nur die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Sie ist auch Versöhnung zwischen den Menschen. Und Rassismus, ganz offen praktiziert oder ganz subtil, widerspricht dem Wesen des Evangeliums. Er behauptet implizit, Christus sei für manche weniger relevant. Manche sind weniger würdig. Aber es ist doch klar, am Kreuz gibt es keine Rangordnung. Nur Gnade für alle. Wenn das Gottes Sicht auf die Dinge ist, dann bleibt doch eine Frage unausweichlich. Was heißt das für uns? Was heißt das für unseren Umgang, für unser Verhalten, für unser Leben? Wenn jetzt jeder Mensch 100% Würde trägt, was bedeutet das für unseren Blick morgen? Für deinen Blick, für meinen Blick? Was bedeutet das für deine Gedanken, für deine Worte, deine Nähe, deine Distanz? Vielleicht müssen wir gar nicht zuerst unsere gesellschaftlichen Systeme radikal ändern. Vielleicht beginnt Veränderung stiller. Vielleicht beginnt die bei mir und vielleicht beginnt die auch bei dir. Wo gibt es noch solche Mauern in unserem Leben, in unserem Herzen? Wen nehme ich denn zum Beispiel weniger ernst? Wem traue ich geistlich weniger zu? Bei wem bin ich denn vorschnell kritisch? Welche Kultur empfinde ich automatisch als normaler? Und welche stört mich? Das sind schwierige Fragen und die sind unbequem, aber ich denke, sie sind wichtig. Sie zeigen uns, was in unserem Herzen vor sich geht. Und wie gut ist es, dass Gott uns nicht in eine Schuldstarre einlädt. Er lädt uns zur Verwandlung und zur Veränderung ein. Jesus ist doch nicht gekommen, um uns moralisch zu beschämen. Er ist gekommen, um unser Herz neu auszurichten. Und vielleicht besteht geistliche Reife heute genau darin, nicht zu sagen, ich habe da ja kein Problem damit. Sondern zu beten, Herr, forme du meinen Blick. Forme du meinen Blick. Und ich habe gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, das ganz praktisch zu machen. Und ich nehme uns mit in eine Herzensprüfung, die mir immer wieder geholfen hat, meine Gedanken und meinen Blick und mein Herz zu sortieren. Und ich werde mit uns ein Gebet sprechen, das wir gleich zusammen haben. Und wir haben danach einen Moment der Stille. Und lasst uns das in dem Sinn nutzen als Herzensprüfung, ob Gott uns auch da in unserem Herzen was zeigen will, was da irgendwie gerade schlummert, was da vielleicht für Abgründe sind, wo er uns auch Veränderungen anbieten will, was er für uns für Gedanken gibt. Und ich finde das gut, das mit Psalm 139 zu machen, da das betet der König David und er sagt am Schluss, hat er so wie so eine Prüfung und die mache ich jetzt mit uns. Ich bete. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen will. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ein Moment der Stille. Gott, der unser Herz verändert. Wo das passiert, passiert Wunderschönes. Und da werden wir ausgerichtet auf das, was Gott eigentlich mit dieser Welt vorhat. Und da nehme ich euch mit rein. Wir springen in das letzte Buch der Bibel, Gottes große Vision. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass sie niemand zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Eine gewaltige Szene, die Johannes hier uns vorstellt. Eine große Schar, aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern, allen Sprachen. Und sie stehen gemeinsam vor dem Thron. Der Himmel nicht farblos, sondern vielfältig. Keine Uniforme, sondern versöhnte Unterschiedlichkeit, die man spüren darf. Das ist Gottes Zukunft. Das ist Gottes Zukunft, auf die er uns vorbereitet. Und da hat er auch eine ganz spezielle Berufung für uns. Wir als Gemeinde, als Gemeinschaft sind wir berufen, Vorgeschmack dieser Zukunft zu sein. Wir dürfen jetzt schon anfangen, das zu leben, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam essen, wenn wir einander zuhören. Dann üben wir Himmel. Dann wird eben sichtbar, hier gibt es eine andere Logik. Hier entscheidet nicht Herkunft, nicht Hautfarbe, nicht Akzent, nicht Status. Hier entscheidet nur eins. Du bist geschaffen im Bild Gottes und erlöst durch Christus. 100%. Nicht verhandelbar, nicht abstufbar. Und für diese große Vision, für diese Gottes große Vision, da wollen wir doch kämpfen. Darum wollen wir ringen. Um diese Berufung, diesen Auftrag, das wiederzuspiegeln, darum wollen wir ringen. Und wollen darin wachsen, als Gemeinschaft, aber auch persönlich. Und ich glaube, das ist ja auch eine Einladung, mal drüber nachzudenken, wo stehen wir da eigentlich in dieser Vision? Wo sind wir da auf dem Weg? Man könnte zum Beispiel sich mal umschauen, links und rechts, wer sitzt denn da, so alles so neben mir? Und wie repräsentativ ist unsere Gemeindeversammlung hier heute gegenüber unserer Gesellschaft? Sieht das so ähnlich aus, wenn wir durch die Fußgängerzone laufen oder wenn wir Bahn fahren, bietet sich da ein ähnlicher Blick? Ich finde, es riecht doch schon sehr nach Kartoffel bei uns. Und warum fühlen sich vielleicht Menschen aus anderen Kulturen bei uns weniger zu Hause? Warum fühlen sie sich vielleicht fremd hier bei uns? Und was haben wir damit zu tun? Gleichzeitig können wir aber auch sehen, dass wir reich beschenkt sind. Mit Vielfalt. Auch das sehen wir in unseren Reihen. Und auch da die letzten Jahre hat sich da einiges getan, wer sich da in unserer Gemeindelandschaft versammelt hat. Wir haben einen großen Nachwuchs gekriegt und Zuwachs aus der Ukraine. Und vielleicht könnt ihr mal kurz winken, wenn ihr Familie in der Ukraine habt, könnt ihr mal kurz winken, um euch zu sehen. Das wäre cool. Sehr cool. Ein Applaus für euch. Richtig cool, dass ihr Teil unserer Gemeinschaft seid. Schon jetzt einige Jahre, wo wir mit euch unterwegs sind und ich erlebe euch als eine große Bereicherung und immer eine Freude, mit euch unterwegs zu sein. Genauso wie einige Latinos, die sich hier die letzten Jahre eingefunden haben, an denen wir viel Freude haben dürfen. Wir haben Amerikaner, wir haben Schweizer, wir haben Nordrhein-Westfalen. Wir sind alles versammelt hier. Und dass selbst ich als polnischer Bodensee-Alemanne hier noch meinen Platz finde, kann man sich doch denken, so eine Mischung an Menschen gibt es doch nur einmalig. Und das ist doch ein ganz besonderer Schatz, ein ganz besonderes Geschenk, in dieser Mischung zusammenzukommen. Mit allen Generationen noch dazu, von jung bis alt. Was für eine besondere Sache. Und das lieben wir doch. Aber wie ist unser Miteinander denn? Diese Vielfalt, ist das wirklich ein Miteinander? Oder ist das mehr ein Nebeneinander? Welche Herzenshaltung haben wir denn da zueinander? Ich glaube, wir sind schnell dabei, ein Statement zu machen. Hey, in unserer Gemeinde sind doch alle willkommen. Jeder kann kommen. Aber kann es manchmal auch sein, dass Leute erst so richtig willkommen sind, wenn sie so sind wie wir? Wenn sie sich richtig gut angepasst haben? Wenn sie unsere Sprache sprechen, sich so im Gottesdienst so verhalten, wie wir es halt so machen? Und so weiter. Aber wer bestimmt denn dieses Normal? Was ist denn normal, Gottesdienst zu feiern? Was ist denn normal, Gemeinde zu feiern? Und sollte nicht die himmlische Variante das Normal sein, in dem wir unterwegs sind? Haben wir im Blick, dass Menschen Teil unserer Gemeinschaft sind, die sich hier fremd fühlen, die sich in unserem Land fremd fühlen, weil sie wo ganz anders aufgewachsen sind, in einem ganz anderen Kontext? Vielleicht haben sie ihre Familie aufgegeben, hinter sich gelassen, um zum Beispiel hierher zu heiraten oder hier ein neues Leben anzufangen oder weil sie fliehen mussten und sie fühlen sich hier fremd in unserer Mitte. Haben wir das auf dem Schirm, was das bedeutet, für einen Menschen fremd zu sein? Und was bedeutet es, fremde Menschen willkommen zu heißen? Ist das zu warten, bis sie eben so sind wie wir? Oder ist das nicht eigentlich unsere Aufgabe, uns aufzumachen zu Menschen, die sich fremd fühlen? Und ihnen Heimat anzubieten, ihnen Familie anzubieten? Wo können wir uns aufmachen? Wo können wir zu einem Ort wachsen, wo man sich weniger fremd fühlt, sondern liebevoll sich aufgenommen weiß? Wo können wir uns liebevoll aufmachen? Wo können wir einander wertschätzen? Wo können wir uns einander in unserer Unterschiedlichkeit feiern? Das ist doch das Ziel, auf das wir hinwachsen wollen. Und das bringt mich dazu, uns zwei Einladungen auszusprechen. Die erste Einladung ist die Herzensprüfung. Jetzt haben wir das ja schon praktisch ausprobiert. Das lässt sich auch super einfach zu Hause weitermachen. Und vor allem lade ich dich mal ein, gerade in solchen Situationen, die ich am Anfang beschrieben habe. Situationen, wo wir uns zu Menschen fremd fühlen, wo wir vielleicht irgendwie überfordert sind, wo wir vielleicht Angst spüren oder andere Emotionen. Lasst uns das zur Gelegenheit nehmen, unser Herz zu prüfen. Was ist deine Perspektive drauf, Jesus? Vielleicht ist die Herzensprüfung auch eine Einladung, um Veränderung zu beten, je nachdem, was bei dieser Prüfung so rauskommt. Unser Herz Jesus hinzuhalten, zu sagen, Jesus, ich möchte ein Herz, das so ist wie dein Herz. Das so liebt, wie du liebst. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Demut gefragt. Weil manchmal geht mir es zumindest so, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, von meiner Perspektive aufs Leben oder was meine Werte so sind und mein Weg durchs Leben. Und manchmal braucht das ziemlich auch ein Stückchen Demut, zu sagen, ja, vielleicht ist mein Weg durchs Leben gar nicht der beste. Vielleicht kann ich ja von Menschen aus anderen Kulturen und die in einem anderen Kontext aufgewachsen sind oder was auch immer, vielleicht kann ich noch richtig was von denen lernen. Aber vielleicht braucht es ja erst ein demütiges Herz dafür, das bereit ist, sich verändern zu lassen und sich beschenken zu lassen. Meine zweite Einladung ist Begegnung wagen. Ich glaube, dass diese Gemeinschaft, die wir ja da himmlisch als große Vision sehen, dass wir in die ja jetzt schon reingerufen sind und dass wir die jetzt schon einüben können und dass diese Gemeinschaft eben nicht automatisch wächst, sondern ich glaube, wir müssen uns immer wieder zueinander aufmachen. Meine Einladung wäre, sich gerade zu Menschen aufmachen, die uns fremd sind. Vor denen wir vielleicht auf den ersten Blick denken, oh, die sind irgendwie ganz anders wie ich. Was wäre es, sich mal zu so jemand aufzumachen? Interesse zu zeigen für seine Perspektive aufs Leben, was seine Erfahrung, was sein Weg durchs Leben ist. Sich kennen und schätzen lernen, sich inspirieren, voneinander zu lernen. Und ich glaube, das ist ein Schatz. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das sind Momente, wo der Leib gestärkt wird. Das Miteinander, die Gemeinschaft. Und das ist Gottes Herzschlag. Er wünscht sich einen starken Leib, der einander liebt, der einander schätzt, der Freude aneinander hat, in aller Unterschiedlichkeit. Wenn du ganz mutig bist, dann kannst du diese Begegnung auch nochmal noch krasser wagen und zum Beispiel einfach mal fremde Menschen zu dir nach Hause einladen. Lad die doch mal zum Essen ein. Diese Gastfreundschaft, das ist was, wo ganz viel passiert. Wir sehen, die Vision ist ein riesiges himmlisches Mahl mit ganz vielen Leuten am Tisch. Das ist doch die Einladung, das jetzt schon einzuüben. Vielleicht bei dir zu Hause. Zum Glück haben wir hier in der Gemeinde auch richtig gute Angebote. Wir hatten ja jetzt gerade das erste Mal Lunch and Connect. Wir haben regelmäßig Bring and Share. Was für eine Gelegenheit, einander zu begegnen. Begegnungen zu wagen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen unangenehm ist. Vielleicht auch ein bisschen gewagt. Vielleicht lockt sich aus seiner Komfortzone. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen im Miteinander. Und vielleicht brauchst du einen Schritt des Glaubens. Aber es lohnt sich. Es braucht's. Schließ doch mal die Augen und lass dich von mir auf eine Reise mitnehmen. Stell dir diesen Moment vor. Du stehst eines Tages vor Gottes Thron. Neben dir Menschen aus Kulturen, die du noch nie bereist hast. Sprachen, die du noch nie gelernt und gehört hast. Geschichten, die du nie erlebt hast. Und plötzlich erkennst du, wir waren alle gleich abhängig von Gnade. Wir waren alle gleich getragen von Christus. Wir waren alle gleich gewollt vom Vater. Keiner war zweite Klasse. Keiner war Randfigur. Keiner war weniger Bild Gottes. Und vielleicht wird Gott auch dich nicht fragen, wie gut du argumentiert hast, sondern hast du gelernt, mit meinen Augen zu sehen? Hast du gelernt, mit meinen Augen zu sehen? Heute ist eine Einladung, die uns herausfordert, aber auch eine, die heilt. Und wenn wir anfangen, Menschen mit Gottes Blick zu sehen, werden nicht nur sie geehrt, auch unser Herz wird weiter. 100% Menschenwürde, created by God. Möge Gott uns doch eine Gemeinde schenken, in der diese Wahrheit nicht nur gepredigt wird, sondern sie spürbar wird. Amen. Der lebendige Gott segne euch mit Liebe in euer Herz. Er helfe euch, euer Herz zu prüfen. Er verwandle es und stärke es. Und der Friede Gottes, der weiter reicht als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.